Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir sind zu dick, aber immerhin werden wir nicht noch dicker. Die Erkenntnisse des schweizerischen Ernährungsberichts und...
Gehen wir in Mac oder essen den Döner und sonst halt die Heime Nüdeli oder so.
Wie bringt man Sie dazu, Gemüse zu essen? Sie haben zu viel gezahlt, aber Sie sollen nichts zurückbekommen. Wieso wollen Gesundheitspolitiker im Ständerat zu hohe Krankenkassenprämien nicht zurückzahlen? Sie dürfen wählen, aber Sie haben keine Wahl. Wieso die Jordanier vor der Parlamentswahl morgen frustriert sind? Und Sie bekriegten sich, aber seit 50 Jahren sind Deutschland und Frankreich Freunde. Daniel Cohn-Bendit über ein halbes Jahrhundert Élysée-Vertrag.
Das hat Einsichten gebraucht, Intelligenz gebraucht und List. Weil dieser Élysée-Vertrag ist ja ein bewusst hingenommenes Missverständnis zwischen de Gaulle und Adenauer.
Wir erklären das Missverständnis und fragen, was Europa heute von damals lernen kann. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Die Schweizerinnen und Schweizer sind zu dick, weil sie zu viel Fett, Zucker und Salz und zu wenig Gemüse und Milchprodukte essen. Das zeigt der schweizerische Ernährungsbericht. Caroline Arn.
30 Jahre lang stieg die Zahl der Übergewichtigen in der Schweiz kontinuierlich an. Jeder und jede Dritte ist mittlerweile übergewichtig. Immerhin, seit dem letzten Bericht sind es nicht mehr geworden. Auch die Menge der Lebensmittel, die gegessen wird, ist gleich geblieben. Bundesrat Alain Berset.
Das ist schon ein positives Signal, da müssen wir auch das so sehen. Ich war sehr interessiert zu sehen, dass die Empfehlungen, die Information ist sehr breit bekannt in der Schweiz. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Ziel, diese Information zu verbreiten, so weit wie möglich.
Die Ernährungsempfehlungen sind bekannt. Trotzdem werden immer mehr Fette gegessen und immer weniger Gemüse und Früchte. Ein Drittel der Bevölkerung kümmert sich nicht darum, was auf den Tisch kommt. Gerade junge Männer oder Personen mit wenig Bildung achten nicht auf ihre Essgewohnheiten. Und in der Westschweiz ist das Bewusstsein für gesunde Ernährung geringer als in der übrigen Schweiz.
Ja, es bedeutet einfach, dass es gibt noch ein Verbesserungspotenzial. Aber es hat sich sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir regelmäßig so einen Bericht machen, auch um diese langfristige Sicht auch zu haben und auch darüber reagieren zu können.
Die Folgen falscher Ernährung sind Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs, Diabetes oder Mangelernährung. Aber auch der Bericht selber leidet unter einem Mangel. Ihm fehlen die Daten. Es gibt in der Schweiz keine nationale Ernährungserhebung. Anhand von Agrardaten und Lebensmittelverkäufen wird geschätzt, was die Leute essen. Ungenügend, sagt Pascal Struppler, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit.
Nun stellt es sich heraus, dass wir immer wieder kritisiert werden von der OECD, von der WHO und wir stellen auch fest, dass wir mehr Daten bräuchten im Bereich der Gesundheitspolitik und auch im Bereich der Ernährungsstrategie.
Der Bund will diese fehlenden Daten nun erheben, damit auch die Ernährungsempfehlungen verbessert werden können. Der Bericht zeigt noch auf einen anderen Mangel. Die Schweiz gibt im Vergleich zu anderen OECD-Staaten deutlich weniger Geld aus für die Prävention und Gesundheitsförderung. Doch das Parlament hat eben erst ein Präventionsgesetz und mehr Mittel abgelehnt.
Wie sich Prä-6-Schüler in Zürich-Affoltern ernähren und was Essunterricht dort erreicht, Sie hören es hier im Echo der Zeit, nach den Nachrichten mit Miriam Knecht.
Deutschland und Frankreich feiern heute 50 Jahre Freundschaft. In einer Serie von Feierlichkeiten in Berlin haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident François Hollande die gemeinsame Verantwortung für Europa beschworen. Mit dem sogenannten Élysée-Vertrag hatten die beiden einstigen Kriegsgegner vor 50 Jahren den Grundstein gelegt für eine enge Zusammenarbeit. Der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter hat in Bern den Vertrag als Symbol gewürdigt für den Willen, Streitigkeiten auf dem Weg des Dialoges zu lösen. Auf diesem Weg könne auch die Schweiz die Spannungen mit ihren Nachbarländern überwinden. In mehreren Kantonen haben Versicherte jahrelang zu hohe Krankenkassenprämien bezahlt. Und wenn es nach der Gesundheitskommission des Ständerats geht, werden sie das Geld nicht zurückgehalten. Betroffen sind unter anderem die Kantone Zürich und Genf. Versicherte einzelner Kassen bezahlten dort zu viel. Mit dem Geld wurden andere Kantone quersubventioniert. Der Bundesrat schlug vor, das zu viel einbezahlte Geld zurückzuerstatten. Die Kommission will nun aber auf eine Rückerstattung verzichten. Es gäbe keine gerechte Lösung. Man könne nicht mehr herausfinden, wer wie viel Geld bekommen würde, denn die Leute seien umgezogen oder hätten die Krankenkasse gewechselt. Die ABB Turbo Systems schließt Mitte nächsten Jahres ihr Werk im solothurnischen Deitingen. 145 Stellen werden abgebaut. Mehrere Dutzend Angestellte müssen damit rechnen, entlassen zu werden. Für sie bestehe ein Sozialplan, teilt die Tochter von ABB Schweiz mit. Man wolle die Aktivitäten nun auf die Werke in Baden und Klingnau konzentrieren. ABB Turbo Systems baut Turbolader für Motoren großer Fracht- und Passagierschiffe, für Lokomotiven und große Baustellenfahrzeuge. Die Walliser Hauptstadt Sitten hat ihre Haltung zur Raumplanung geändert und bekommt deshalb den diesjährigen Wacker-Preis. In den letzten Jahren hätten die Behörden in Sitten umgedacht, schreibt der Heimatschutz. Sitten setze auf das bedeutende baukulturelle Erbe und habe öffentliche Plätze vorbildlich neu gestaltet. Außerdem habe Sitten darauf verzichtet, die Bauzone auszudehnen, obwohl die Bevölkerung wachse. Stattdessen setze man auf Verdichtung. Nach ihrem Besuch in Syrien zeigt sich eine UNO-Delegation schockiert. Die Zerstörung sei enorm. Die Delegation hatte unter anderem die Stadt Homs besichtigt. Unterdessen hält die syrische Opposition an ihrem Plan fest, eine Übergangsregierung für sogenannte befreite Gebiete zu bilden. Das teilte sie nach einem Treffen in Istanbul mit. Die Oppositionellen setzen ein Komitee ein, das einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten soll. Griechenland hat sein Sparziel im vergangenen Jahr nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Das Haushaltsdefizit verringerte sich von knapp 23 Milliarden Euro im Vorjahr auf 15,7 Milliarden, wie das Finanzministerium mitteilt. Als Ziel gesetzt war ein Defizit von 16,3 Milliarden Euro. Wie der stellvertretende Finanzminister sagte, hofft Griechenland nun, mit einem neuen Sparprogramm bis Ende Jahr einen Überschuss zu erzielen, allerdings ohne Zinslast für die Schulden. Die Türkei muss 5 kurdischen Politikern insgesamt 50.000 Euro Schadenersatz zahlen, weil sie ihnen ihre Muttersprache verboten hat. Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Nichtamtliche Sprachen dürften nicht generell verboten und bestraft werden, so die Begründung. Die 5 Politiker hatten im parlamentarischen Wahlkampf 2007 Kurdisch gesprochen. Dafür hatte sie die Türkei zu Haft- und Geldstrafen verurteilt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.292 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.662 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,50 gehandelt und der Dollar zu 92,85 Rappen. Das Wetter? Morgen Mittwoch gibt es im Flachland Hochnebelfelder, sonst ist es oft sonnig. Die Temperatur im Norden mit Bise 0, im Süden 6 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Schüler futtern zu viel, wie das in solcher Klassenzimmern ein Gorilla ändern soll. Krankenversicherte zahlten zu viel, wieso Gesundheitspolitiker ihnen nichts zurückgeben wollen. Washington kann bald nicht mehr zahlen, was zu halten ist vom neuesten Deal zum US-Budget. Weiter, Jordanien wählt, oder tut zumindest so.
Diese Wahlen ist so organisiert, dass alte Gesichter wieder ins Parlament kommen.
Wir hören uns um in Amman. Sitten feiert, wir berichten über die Wacker-Preisstadt. Sie sind gefeiert, Luc Bondy und Bruno Ganz. Wir besuchen die Premiere ihres gemeinsamen Theaterabends. Und wir sind bei Daniel Cohn-Bendit. Das Gespräch zu 50 Jahren deutsch-französischer Freundschaft ist unser Schwerpunkt. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter srf.ch. In der Schweiz hat es zu viele dicke Menschen, auch im Kanton Zürich. Aber dort unternimmt man schon seit 10 Jahren ziemlich viel gegen die überzähligen Kilos. Offenbar mit Erfolg. Zürcherinnen und Zürcher sind weniger übergewichtig als die Bevölkerung der restlichen Deutschschweiz. Roland Wermelinger hat sich Gorilla, eines der Zürcher Vorzeigeprojekte, erklären lassen.
Schulhaus Käferholz in Zürich affoltern. Kandi ist 15 und erinnert sich an diesen Workshop im letzten November.
Ich bin morgen in die Schule gekommen und habe nur noch grüne Menschen gesehen, mit so einem Gorilla-Logo drauf. Zuerst habe ich gedacht, das sind vielleicht die anderen, die in falscher Schule sind.
Doch die jungen sportlichen Typen in ihren Shirts mit dem Gorilla-Logo waren in das richtige Schulhaus gekommen, um den Schülern etwas über Bewegung und Ernährung beizubringen. Gruppenweise wurde Capoeira und Breakdance getanzt und Frisbee gespielt. Dazwischen gab es ein Power-Müsli- und Sandwich-Buffet. Sowas war den meisten Teenagern ziemlich fremd. Wenn sie Geld habe, sagt Noemi, ziehe sie ab in den Mac. Kandi genauso.
Gehen wir in den Mac oder essen den Döner und sonst halt die Heime Nüdeli oder so.
Wenn ich Geld habe und meinen Kollegen baue, dann sind wir eigentlich nur noch im Mac oder im Dönerbude. Und wir ernähren uns eigentlich recht fettig. Wir schauen eigentlich nicht drauf, was wir essen. Wir hauen es einfach rein, solange es schmeckt.
Im 9. Schuljahr sind die Kids ziemlich beratungsresistent, seufzt Lehrer Alexander Kohli. Entsprechend sei er überrascht gewesen, wie gut die Gorilla-Truppe bei den Jungen angekommen sei.
Also es war wirklich erstaunlich. Sie sind da im Stegenhaus bei uns, haben sie unter so einen Platz gehabt zum Essen. Es waren ja fast 80 Schüler gewesen. Und man hat fast nichts gehört. Die waren total mit dem Essen beschäftigt. Und ich dachte, das ist jetzt wirklich... da merkt man, dass es ihnen gefällt, oder?
Gorilla, das ist die Erfolgsgeschichte von zwei jungen Männern aus Zürich. Sie begann mit dem Kampf für mehr Freiraum für die Skater, BMX-Sportler und Breakdancer. Nach jahrelangem hartnäckigen Ringen wurde vor einigen Monaten ein Freestyle-Park im Süden der Stadt eröffnet. Doch inzwischen war aus der Zweimannbewegung ein achtköpfiges Unternehmen geworden, für das 40 Sportler arbeiten. Eben diese Menschen in ihren Shirts mit dem Gorilla-Logo, mit ihren Workshops in den Schulen. Einer der beiden Initianten ist Ernesto Silvani. Er gründete mit 40.000 Franken, das Erbe seiner Großmutter, eine Stiftung. Ein Freund steuerte gleich viel bei. Gorilla.ch gilt heute als Pionier von Jugendprojekten zum Thema Bewegung und Ernährung.
Wir hatten einfach immer mehr gesehen, dass das extrem gut ankam, Auge in Auge, niederschwellig, einfach vorzuleben, dass Bewegung Spaß machen kann, dass es nicht unbedingt einen Trainer oder einen Verein braucht.
Längst verbreiten die Gorilla-Leute ihre Botschaft auf verschiedensten Kanälen, Flyer, Internet, Apps, Wettbewerbe und Kochrezepte. 150.000 Jugendliche erreicht Gorilla pro Jahr, sogar schon im Ausland. Es gab internationale Preise. Man begegne den Jungen auf Augenhöhe und lasse das Predigen bleiben.
Wir sehen das ja auch an unserem Gästebuch, dass da sehr viele Feedbacks kommen, Monate, zum Teil Halbjahr, Jahre später, wo sie sagen, hey, hört, ihr habt mir echt geholfen, auch meinen Eltern, dass ich nach Hause gegangen bin und meine Eltern aufgeklärt habe, was wir da eigentlich essen.
Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, etwas gesundes essen, weil ich habe gedacht, das ist nicht fein. Wir würden eh nicht auswirken und dann haben sie so uns erklärt, haben sie uns auch zum Essen gegeben und das war eigentlich sehr fein gewesen. Und seitdem, also nachher haben sie meine Eltern erzählt und seitdem ist es auch anders bei uns zu Hause.
Der 15-jährige Kandi hat das Gorilla-Rezeptbuch zu Hause abgegeben. Da sind keine Magerkuren drin, da geht es darum, den Kids die Hemmung zu nehmen, sogar selber eine Pfanne in die Hand zu nehmen. Deshalb hat der Gorilla-Koch auch keine weiße Schürze, sondern eben ein cooles Gorilla-Shirt. Und man kann ihm im Internetvideo bei coolen Breakdance-Moves neben der Herdplatte zusehen.
Hallo, ich zeige dir, wie man Herdapfelstock Carbonara kocht. Das ist die Schweizer Variante von Spaghetti Carbonara.
Gorilla, eines von vielen Projekten gegen das Übergewicht. Ein besonders gewichtiges.
Aus Zürich, Roland Wermelinger. Zürcherinnen, Genfer, Wattländer, Tessinerinnen und Thurgauer, sie alle haben in den letzten 15 Jahren zu hohe Krankenkassenprämien bezahlt. Das Geld floss in die Reserven der Kassen und müsste zurückerstattet werden. Über die Frage wie streitet die Politik seit Jahren. Die Gesundheitspolitiker im Ständerat haben heute kapituliert, die Rückerstattung sei zu kompliziert. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Fast ein Jahr lang haben die Ständeräte in der Gesundheitskommission über Zahlen und Modellen gebrütet. Wie könnte man Zürcher, Genfer, Wattländer und die Einwohner von 7 weiteren Kantonen entschädigen für all die zu viel bezahlten Prämienfranken? Heute gaben die Ständeräte auf, 10-3 Stimmen für den Übungsabbruch. Hinstehen musste die Kommissionspräsidentin Christine Eggersegi von der FDP.
Es ist sehr unschön und stoßend, aber wir haben auch gesehen, wenn wir das über die ganzen Jahre zurückbezahlen, dann schaffen wir große Ungerechtigkeiten. Viele wohnen nicht mehr im Kanton, andere sind bei anderen Versicherungen. Man kann das nicht gerecht gestalten.
Klar gäbe es kein absolut gerechtes Modell für eine Rückverteilung, sagt auch der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heinige.
Aber wir haben demgegenüber jetzt heute eine Systemungerechtigkeit, von der 100.000 leiden. Das erachte ich als wesentlich ungerechter, als wenn einzelne handverlesene Fälle vielleicht gesondert hätten geprüft und auch gesondert geregelt hätten werden müssen.
In der Gesundheitskommission lagen zwei Hauptvarianten auf dem Tisch. Der Bundesrat wollte die Leute in Kantonen, die zu wenig bezahlt hatten, zur Kasse bitten, zugunsten der anderen. Zahlen müssen hätten die Berner zum Beispiel und zig andere Kantone, und sie wehrten sich. Variante 2 kam von den Kantonen. Sie wollten, dass die Krankenkassen die Versicherten direkt entschädigen. Dagegen wehrten sich die Kassen. Am Schluss kapitulierte die Gesundheitskommission. Und wie in Zürich Thomas Heiniger, protestiert in Lausanne auch der Waadtländer Gesundheitsdirektor Pierre-Yves Maillard.
Ich bin schockiert, wir können diesen Entscheid nicht annehmen. Das ist eine Missachtung von 2 Millionen Versicherten in der Schweiz.
Eine Waadtländerin hat seit 1996 im Schnitt über 900 Franken zu viel an Prämien bezahlt. Ein Zürcher 360 Franken. Es treffe ausgerechnet jene Kantone, die ohnehin am meisten an den Finanzausgleich, also an ärmere Kantone zahlten, kritisiert SP-Regierungsrat Maillard.
Das kann nicht so sein, dass dieselben Kantone, die solidarisch bezahlen, jedes Jahr Hunderten von Millionen für die anderen Kantone, noch einmal Hunderten Millionen für die Krankenkassenprämien zu viel bezahlen.
Auch der Gesundheitsminister ist unzufrieden. Alain Berset will eine Lösung.
Es geht um Gerechtigkeit, auch um die Glaubwürdigkeit des Systems der Krankenversicherungen.
Berset hält am Vorschlag des Bundesrats fest. Kantone, die zu tiefe Prämien hatten, sollen mehr zahlen, um Zürich, Genf und Co. auszuzahlen. Berset bedauert, dass die Kantone nicht immer am gleichen Strick gezogen hätten.
Es würde sehr viel helfen, wenn die Kantone auch einig wären. Wir haben auch die Positionen mehrmals geändert und das hat nicht geholfen, eine stabile Lösung zu finden.
Voraussichtlich im März entscheidet der Ständerat. Die Mehrheitsverhältnisse in der Kommission lassen vermuten, dass auch der Gesamtrat kapitulieren und auf den Ausgleich verzichten könnte. Wenigstens in Zukunft soll es keine Ungerechtigkeiten mehr geben. Künftig sollen zu viel bezahlte Prämien automatisch ausgeglichen werden. Dieser Vorschlag hat im Ständerat gute Chancen. Die Gesundheitskommission hat ihm zugestimmt.
Irgendeinmal muss man dieses Geschäft abschließen, die Zukunft regeln und weiterblicken,
sagt Kommissionspräsidentin Eggersegi aus dem Aargau. Zürcher, Genfer und Waadtländer hingegen dürfen sich schwerer tun beim Strich unter die Vergangenheit.
Dominik Meyer aus dem Bundeshaus.
Es lebe Deutschland! Es lebe deutsch-französische Freundschaft!
Vive la France! Vive la Allemagne! Vive la amitié franco-allemande!
Heute wurden in Berlin 50 Jahre Élysée-Vertrag und damit ein halbes Jahrhundert deutsch-französischer Freundschaft gefeiert. Frankreichs Präsident François Hollande traf Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck, die deutsche Länderkammer und der französische Senat tagten gemeinsam. Und wir vom Echo der Zeit bringen den letzten Teil unserer Serie zu diesem wichtigen Schritt in der deutsch-französischen Aussöhnung. Wir begannen die Serie mit Alfred Grosser, dem großen Vermittler der ersten Stunde, und enden sie heute mit Daniel Cohn-Bendit. Er ist Deutscher und Franzose, vertritt abwechselnd die deutschen und die französischen Grünen im Europäischen Parlament. Simon Fazer hat den 67-Jährigen in Straßburg getroffen.
Daniel Cohn-Bendit, Januar 1963, das war 5 Jahre, bevor Sie richtig berühmt wurden bei den Studentenprotesten in Paris. Da waren Sie 17, in der Schule, Élysée-Vertrag. War das Thema damals?
Der Élysée-Vertrag selbst nicht, aber das, was drumherum war oder die Realität, diese deutsch-französische Annäherung, war ja schon für mich ja eine gelebte Realität. Ja, also meine Eltern sind ja 33 aus Deutschland geflohen. Ich bin in Frankreich zuerst aufgewachsen, dann nicht in Deutschland. Und für mich war es klar, ja, im Grunde genommen, dieser zivilisatorische Umbruch, der in den 50er Jahren angefangen hat und in den 60er Jahren vollzogen wurde, das war schon eine Realität.
Es war ja nicht der erste Schritt beim Zusammenwachsen des Kontinents, aber symbolisch war diese Unterzeichnung doch sehr zentral. Hat das damals Mut gebraucht von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer?
Naja, das war Mut, weil es war, ich mag so Mut nicht in so politischen Sachen, weil sie riskieren ja nicht viel. Ja, aber das hat Einsichten gebraucht, Intelligenz gebraucht und List. Weil dieser Élysée-Vertrag ist ja ein bewusst hingenommenes Missverständnis zwischen de Gaulle und Adenauer. Für de Gaulle war die Hinwendung oder das sich wenden hin zu Frankreich, war die Fortsetzung der Westbindung. Also nicht nur, dass die Verankerung Deutschland in den westlichen Demokratien, in der westlichen Kulturen. Und für de Gaulle war, dass sich hinwenden zu Deutschland, war natürlich die Überwindung des Krieges. Es sollte damit aber endgültig Schluss sein. Aber auch die Idee, man würde mit Deutschland einen Gegenpol zur Hegemonie der Vereinigten Staaten entwickeln. Und mit diesem Missverständnis, jeder hat den anderen gebraucht, mit dieser List haben sie natürlich dann diesen Élysée-Vertrag einfach verkaufen können.
Sie haben mal geschrieben, Adenauer sei ein Visionär gewesen. Weshalb?
Naja, ich glaube, Adenauer hat verstanden, dass es aufhören muss, dass Deutschland zwischen Ost und West laviert. Und sah, dass da eine klare Positionierung der deutschen Gesellschaft, eben was ich eben gesagt habe, in dieser westlichen Zivilisation, dieser Idee der westlichen Demokratie, der Gewaltenteilung, der parlamentarischen Repräsentation, dass das jetzt einfach notwendig sei und das war visionär.
Was ist denn die eigentliche Leistung dieses Traité d'Élysée?
Dieser Vertrag ist ja nur im Grunde genommen der Überbau für die gesellschaftliche Leistung, die dahinter steckt, nämlich dass ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland heute als völlig ausgeschlossen angesehen werden kann. Also es gab so wenig einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland geben wie zwischen zwei Schweizer Kantonen.
Das heißt aber auch in diesen 50er, 60er Jahren, da war dieses Zusammenwachsen auf dem europäischen Kontinent primär ein Friedensprojekt und innerhalb von diesem Friedensprojekt hatte auch der Vertrag seine Rolle. Heute braucht es das ja nicht mehr, also ist das Ganze überholt?
Naja, erstmal, es ist ja nichts in Marmor gemeißelt, ja. Aber natürlich kann Europa sich heute und die deutsch-französische Beziehung nicht als Friedensprojekt im traditionellen Sinn. Aber man braucht einen neuen Élysée-Vertrag, der die Aufgaben der Zukunft, nämlich diesen Anspruch sozialen Frieden, Verantwortung in der Welt, dass man das gemeinsam im Grunde genommen leisten und meistern will.
Sie haben Daniel Cohn-Bendit im Herbst zusammen mit Guy Verhofstadt, dem Ex-Premierminister von Belgien, ein Manifest für Europa veröffentlicht. Sie fordern die föderale Union eigentlich den Staat jetzt noch zur Währung. Dabei steckt doch die EU in einer großen Krise. Es gibt die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, eine große Vertrauenskrise. Von Schottland bis Katalonien wird Regionalismus zelebriert. Europa steckt eigentlich auf dem Tiefpunkt.
Aber interessant ist, dass sowohl die Schotten als die Katalanen aus Spanien bzw. England oder Vereinigten Königreich raus wollen, aber in Europa bleiben wollen. Das ist ja das Interessante an diesem Regionalismus, das muss man dazu sagen. Wir müssen einfach klar sehen, im Zuge der Globalisierung ist die nationale Souveränität in Frage gestellt worden. Und diese Idee des föderalen Europas ist gerade, weil nur das föderale Europa eine Antwort geben kann auf die Finanzkrise, auf die ökonomische Krise und auf die ökologische Krise und damit auch Vertrauen wieder gewinnen kann.
Ich nehme das Stichwort Vertrauen auf. Zentral für so eine demokratischere EU wäre ja natürlich die Integration der Bürger. Wie bezieht man die ein? Wie macht man das?
Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger in die Verantwortung, in die Pflicht nehmen. Ihr müsst entscheiden. Ihr könnt gegen Europa entscheiden, aber dann könnt ihr nicht Mama schreien, ja, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Aber man muss die Verantwortung auch demokratisch an Bürger und Bürgerinnen weitergeben.
Könnte man sich denn bei der Integration der Menschen im EU-Raum für die EU eine Scheibe abschneiden bei der deutsch-französischen Annäherung?
Naja gut, die deutsch-französische Annäherung zeigt ja, dass man unglaubliche Hürden überspringen kann. Die Geschichte Europa ist auch eine positive Geschichte, nämlich man kann auch, was einem unmöglich erscheint, doch noch schaffen.
Und da haben ja Deutschland und Frankreich doch eine sehr zentrale Rolle, die waren immer ein Motor auch dieser Integration. Haben die eigentlich in der Krise versagt?
Jetzt ist ja das Problem. Ich glaube, die Regierungen haben versagt. Aber das ist nicht Deutschland und Frankreich, die versagt haben. Das muss man nicht gleichsetzen, ja. Und ja, ich glaube, dass die politisch Verantwortlichen in der Krise zu sehr national und zu wenig in der Lage waren, mit europäischen Vorschlägen im Grunde genommen uns aus der Krise rauszuziehen.
Welche Rolle haben denn Deutschland und Frankreich jetzt künftig, um Europa aus der Krise herauszuziehen?
Die Rolle, die sie haben, ist, dass sie mit Vorschlägen und Intelligenz und Sensibilität den anderen was vorschlagen, sie mitnehmen und zuhören zu können und Vorschläge zu verhindern. Also ohne Deutschland und Frankreich wird es keinen Schritt nach vorne geben. Aber Deutschland und Frankreich allein genügt nicht mehr.
Wenn das ausgestrahlt wird, dann sind Angela Merkel und François Hollande in Berlin am Feiern. Geht das mit diesem Duo, was Sie jetzt gesagt haben?
Ach, das alles geht, alles geht. Übrigens sind Hollande und Merkel sich viel ähnlicher als Sarkozy und Merkel. Hollande liebt nicht so ein Brimborium, Merkel auch nicht. Die werden sich so schwinden, die müssen ja Verantwortung übernehmen und es geht nicht ums Persönliche. Also Schröder und Chirac haben nicht Tage und Nächte durchgesoffen zusammen. Kohl und Mitterrand waren im positiven Sinn Kitschbacken der Geschichte und das hat sie zusammengebracht. Also klar werden sie sich finden.
Daniel Cohn-Bendit, Simon Fazer hat ihn in Straßburg getroffen. Die Fiskalklippe haben die Politiker in Washington mit Ach und Krach umschifft. Doch das Hickhack ums Geld geht weiter. Bis Ende Februar muss die Obergrenze für die Verschuldung angehoben werden, sonst werden die USA zahlungsunfähig. Nun bieten die Republikaner Hand zu einem Deal. Scheinbar. Aus Washington, Beat Soltermann.
Präsident Barack Obama hat mit den Republikanern schon im Sommer 2011 über die Anhebung der Schuldenobergrenze verhandelt. Damals gab es eine Einigung in letzter Minute, aber nur, weil Obama eingelenkt und den Republikanern versprochen hatte, zugleich die Schulden des Landes deutlich abzubauen. Seither streiten beide Seiten, wie dies am besten geschehen soll. Und die Schulden wachsen weiter, so sehr, dass bis Ende Februar die Grenze erneut angehoben werden muss. Doch anders als 2011 macht Obama deutlich, dass er 2013 nicht mehr bereit ist, den Republikanern entgegenzukommen.
Raising the debt ceiling does not authorize more spending. It simply allows the country to pay for spending that Congress has already committed to.
Die Schuldengrenze sei keine Möglichkeit, die Ausgaben der USA einzudämmen. Sie erlaube den USA lediglich, die vom Kongress bereits beschlossenen Ausgaben zu bezahlen. Der Mechanismus funktioniert in den USA in der Tat etwas anders als in anderen Staaten, zum Beispiel der Schweiz. Aus diesem Grund, sagt Obama mit erstaunlich harten Worten, sehe er keinen Grund, warum er für die Ja-Stimmen der Republikaner etwas hergeben sollte, Kürzungen zum Beispiel bei den Sozialwerken.
But they will not collect a ransom in exchange for not crashing the American economy. The full faith and credit of the United States of America is not a bargaining chip.
Er werde kein Lösegeld bezahlen, nur damit die Republikaner die US-Wirtschaft nicht in den Abgrund stürzten. Die Bonität der USA sei kein Verhandlungsgegenstand. Diese Worte haben auch die Republikaner gehört. Sie befinden sich derzeit in einem Popularitätstief, sogar bei der eigenen Wählerschaft. Nur 14% der Amerikanerinnen und Amerikaner finden, die Partei mache einen guten Job. Deshalb sehen sie sich offenbar gezwungen, von ihrer harten Linie abzukommen, die bis jetzt gelautet hat: Wir verlangen für jeden Dollar, um den wir die Schuldenobergrenze anheben, einen Dollar Einsparungen. Viele fiskalkonservative Republikaner, unter ihnen auch der ehemalige Vizepräsidentschaftskandidat Paul Ryan, haben erkannt, dass sie sich mit dieser sturen Haltung verrennen. Bei einem Treffen im südlichen Virginia haben sie vor ein paar Tagen deshalb einen Alternativplan entwickelt, den sie heute Abend besprechen und vielleicht schon morgen im Repräsentantenhaus zur Abstimmung bringen wollen. Die Nummer 3 der Republikaner, Kevin McCarthy, sagt, worum es geht.
We will extend the debt limit until the timeline where you have a budget, a roadmap. So you stop digging yourself in the hole that we get out of this problem.
Die Obergrenze soll für 3 Monate erhöht werden, aber nur, wenn der Senat dafür ein Budget verabschiedet. Zeit gewinnen lautet also die Devise. Doch mit dem simplen Plan wollen die Republikaner mehr. Die Demokraten im Senat müssten ein Budget vorlegen, in dem die Sparprioritäten für die nächsten 10 Jahre drin sind. Sie müssten also ihre Karten auf den Tisch legen. Mit der Aufschiebung der Frist kämen andere Budgetvorlagen früher zur Abstimmung und die veränderte Reihenfolge würde ebenfalls den Republikanern in die Hand spielen. Schließlich könnten sie in 3 Monaten wieder ihre Sparbedingungen stellen, gelten aber nicht mehr so sehr als die großen Verhinderer wie jetzt. Offen ist aus all diesen Überlegungen, ob sich die Demokraten im Senat, die dort eine Mehrheit haben, auf einen solchen Deal überhaupt einlassen. Offen ist auch, ob Obama mitmacht. Der sagte vor ein paar Tagen noch, kommt nicht in Frage. Ein ranghoher Beamter im Weißen Haus hat inzwischen diese Aussage aber etwas relativiert. Im besten Fall könnte sich das zerrüttete Washington also auch im Streit um die Schuldenobergrenze so verhalten, wie immer, die Lösung eines Problems auf die lange Bank schieben.
Beat Zoltermann. Es ist 6:30. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Weiter geht es in Amman, wo Wahlen Frust auslösen, in Sitten, wo Wachstum wenig Boden fressen soll und in Paris, wo 2 Schweizer Bühnenriesen schon zeigten, was ab morgen in Zürich zu sehen ist. In Jordanien blieb es selbst im arabischen Frühling relativ ruhig, doch jetzt, im Vorfeld der Parlamentswahlen morgen Mittwoch, steht das Königshaus von Abdullah II. Unter Druck. Das Land leidet unter steigenden Preisen und ächzt unter der Aufnahme von 300.000 Flüchtlingen aus dem Nachbarland Syrien. Viele Jordanier sind zudem frustriert vom Mangel an demokratischen Reformen in ihrem Land. Aus Amman der Bericht von Ulrich Leithold von der ARD.
Das sind doch wieder die alten Namen und Gesichter. Solange die dran sind, ändert sich gar nichts. Immer dieselben Parolen. Sie werden gewählt und sind dann ein Totalausfall. Wie Sekretärin Amal mit Blick auf die mit Wahlplakaten vollgepflasterte Hauptstadt Amman ist auch Techniker Ali ausgebildet in Deutschland vom politischen Angebot frustriert. Er boykottiert die Wahl.
Warum ich die Kandidaten nicht ernst nehmen kann, dass das verwachsene System eigentlich diejenigen, die gewählt werden sollen, vordiktiert, so dass eigentlich nur vom Regime akzeptierte Kandidaten ins Parlament kommen.
Regierungen in Jordanien haben nur kurze Lebensdauer und wie das Parlament wenig zu sagen. Der König setzt sie nach Belieben ein und ab. Was sollen da Reformversprechen, fragt sich Taufik, der ebenfalls in Deutschland gearbeitet hat.
Viele Aktivisten, die die ganze Zeit protestiert haben für politische Reformen, sie boykottieren diese Wahlen jetzt. Diese Wahlen ist so organisiert, dass alte Gesichter wieder ins Parlament kommen.
Es geht in Abdullahs 6-Millionen-Reich einem Völkergemisch, in dem die sogenannten Altjordanier Minderheit sind. Die Mehrheit bilden Palästinenser in verschiedenen Fluchtwellen nach Gründung Israels und Vertreibung aus den Golfstaaten eingebürgert. Alt wie Neujordanier eint immerhin oft die Not in einem Land ohne Öl und nennenswerte Ressourcen. Gewalttätige Proteste erschütterten die vergleichsweise stabile Nahostmonarchie im November. Benzin und Gas waren um bis zu 50% teurer geworden. Obwohl ich schon das schlechte Benzin tanke, beschwert sich die alleinerziehende Alia, kostet mich das 20 Euro mehr im Monat. Das war die falsche Entscheidung zur falschen Zeit. Wir können die Erhöhungen nicht mehr verkraften, stöhnt dieser Autofahrer. Wir kommen zurück zu Zeiten, wo Esel zum Transport benutzt wurden.
Es ist noch ökonomische Krise hier in Jordanien, Korruption ist noch da, keine politischen Reformen. Die Leute sagen, wir werden weiter protestieren.
Es dürfte noch schlimmer kommen und das bei Durchschnittseinkommen von 400 Euro.
In diesen Protesten haben die Leute gerufen zum ersten Mal, dass der König soll weggehen.
Protest gegen den König, unerhört in einem Land, in dem Kritik an der bislang geschätzten Monarchie unter Strafe steht.
The king is above everything.
Das politische System Jordaniens hat sich so entwickelt, dass der König über allem steht. Das ist tief im Bewusstsein der Bevölkerung verwurzelt. In Monarchien sind die Leute nicht daran gewöhnt, die Staatsspitze so einfach gegen einen zivilen Präsidenten auszuwechseln. Was Mohammed El-Masri vom Zentrum für strategische Studien in Amman da als eine Art jordanisches Grundgesetz formuliert, gerät noch nicht ins Wanken, ist aber erschüttert. Kurz vor der Wahl zog der König deshalb die Reißleine, kündigte an, nicht mehr selbst Regierungschef Chef von Kabinett zu berufen, sondern das dem Parlament zu überlassen. Der stärksten politischen Kraft Jordaniens reicht das nicht. Die Muslimbrüder boykottieren die Wahl, fühlen sich durch das Wahlsystem benachteiligt und kritisieren die Bedeutungslosigkeit des Parlaments.
Die Islamisten sind gut organisiert, sind stark, sie wissen genau, was sie wollen. In ihrem Programm aber steht, der König soll bleiben. Wenn ein richtiges Gesetz kommt, sie werden Wahlen gewinnen.
30% trauen Umfragen den Islamisten zu, würden sie bei fairen Wahlen antreten. Linke Nationalisten und wohl viele von jordanischem Reformstau Enttäuschte werden wie Ali am Wahltag einfach freimachen.
Dass das politische System sich verändern soll, die Illusion mache ich mir noch nicht. Dass das Parlament was zu sagen bekommt, ist einfach eine Frage, die mit dem politischen System zusammenhängt, Schritt für Schritt.
Auch wenn er ebenfalls nicht wählen geht, hat Taufik seinen politischen Kampf nicht aufgegeben, träumt von einem Leben.
In einem System, wo kein Corruption gibt, wo politische Rechte sind für alle Leute da, dass man kann seine Meinung frei sagen, freie Presse, das richtige Arbeitsplätze für alle sein, Studienplätze, das haben wir leider bis jetzt nicht. Und ich versuche auch, politisch zu kämpfen, um die Lage in Jordanien zu verbessern.
Hausermann, der Bericht von Ulrich Leithold. Ein Walliser oder eine Walliserin beansprucht im Schnitt alleine fast so viel Bauland wie sonst zwei Schweizer zusammen. Und die Walliser Gemeinden wehren sich vehement für ihr Recht, Land einzuzonen. Außer Sitten. Die Walliser Kantonshauptstadt hat der Zersiedelung den Kampf angesagt. Sie wird in den kommenden Jahren keine neuen Bauzonen erschließen und erfreut damit den Schweizer Heimatschutz. Er verleiht Sitten den diesjährigen Wackerpreis. Kulturredaktorin Karin Salm über eine Auszeichnung, die im Wallis nicht alle freuen dürfte.
Mit den Plätzen hat in Sitten alles begonnen. Seit zum Beispiel die Place du Midi umgestaltet wurde, ist das Leben in die Altstadt zurückgekehrt, ist ein Prozess in Gang gekommen. Ein Prozess, über den Monique Keller vom Schweizer Heimatschutz staunt.
Die Plätze haben ein ganz neues Leben kreiert und mit dem hat Sion sein Bewusstsein über was eine Stadt sein kann eingeleitet.
Und zu diesem städtischen Bewusstsein gehört in der Walliser Kantonshauptstadt auch die Erkenntnis, dass die Landschaft und der Talgrund kostbare Güter sind. Denn die theoretisch überbaubare Fläche macht im ganzen Kanton Wallis nur gerade 12% aus. Das entspricht in etwa der Eisfläche der Gletscher. Gleichzeitig ist der Siedlungsdruck aber riesig. Und trotzdem hat Sitten im vergangenen Jahr beschlossen, die Bauzonen nicht auszudehnen. Sitten hat also quasi die heftig diskutierte Revision des Raumplanungsgesetzes, über die am 3. März abgestimmt wird, vorweggenommen.
Sion ist ein sehr gutes Vorbild, um zu zeigen, dass das neue Gesetz, das Raumplanungsgesetz, nichts schaden kann. Im Gegenteil, die Dynamik der Stadt Sion, die ist sehr groß.
Tatsächlich, südlich der Bahngeleise soll in Sitten das ehemalige Industriequartier in ein neues Zentrum mit Wohnungen, Läden und Gewerbe verwandelt werden. Zudem ist seit einigen Wochen klar, dass in Sitten ein Campus für die Fachhochschule und eine wissenschaftliche Fachstelle der Technischen Hochschule Lausanne geplant ist. Die Stadt soll also wachsen, sagt Marcel Maurer, der FDP-Mann und Stadtpräsident von Sitten, trotz beschränkter Bauzonen.
Aber sie wird nicht grösser landschaftmäßig gesehen. Sie wird einfach dichter, etwas dichter, nicht zu dicht. Und es gibt ein schönes Potenzial für 20 Jahre noch.
Verdichtung gegen innen, so heißt die Lösung, um der Bauwut in der Landschaft Einhalt zu gebieten. Marcel Maurer ist stolz, dass der Schweizer Heimatschutz diese fürs Wallis ungewöhnlichen Bemühungen würdigt.
Ich habe immer das Gefühl, dass in der Schweiz die Leute nicht so gut verstehen, was alles im Wallis läuft. Und ich glaube, es wird auch gute Arbeit gemacht. Und dieser Preis zeigt es auch schön. Und es ist auch für uns eine schöne Gelegenheit, zu zeigen, was alles gemacht wurde.
Der Stadtpräsident von Sitten freut sich über den Wackerpreis. Und mit ihm einige, denen die Walliser Landschaft am Herzen liegt. Zum Beispiel Andreas Weissen. Andreas Weissen ist eine Art Urwalliser, der das Festival Bergbuch Brieg und die Kulturtage in Binn organisiert und der Mitbegründer der Alpeninitiative war. Für Andreas Weissen ist der Wackerpreis ein willkommenes Zeichen.
Es ist ein Zeichen, dass es doch in Kanton und Republik Wallis möglich ist, mit dem Land, das sehr begrenzt im Talgrund vorhanden ist, sorgsam umzugehen.
Der Wackerpreis rückt dieses Jahr nicht nur eine Gemeinde ins Zentrum der Aufmerksamkeit, Der Wackerpreis 2013 bietet Stoff, ja, vielleicht sogar Zündstoff, für eine engagierte Diskussion über die sinnvolle Größe von Bauzonen.
Bruno Ganz und Luc Bondy, beide sind in Zürich zur Welt gekommen, beide haben sie die internationalen Bühnen erobert. Ganz als Schauspieler, Bondy als Regisseur. Ab morgen ist dieses Traumduo der Schweizer Bühnenkunst am Zürcher Schauspielhaus zu erleben. Die Heimkehr heißt das Stück, Bondy hat es inszeniert, Ganz spielt eine Hauptrolle im ansonsten französischen Star-Ensemble. Andreas Gloyer hat die Premiere in Paris gesehen und dort mit Luc Bondy gesprochen.
Wo Luc Bondy draufsteht, stecken immer 1000 Geschichten drin. Luc Bondy steht für ein Theater der feinen Zwischentöne. Damit feiert der Schweizer Regie-Altmeister auf der ganzen Welt Erfolge. Mit 65 Jahren trat Luc Bondy ein neues Engagement an. Seinen Traumjob, ab dieser Saison leitet er in Paris das Odeon Théâtre de l'Europe, eines der 5 wichtigsten französischen Theater.
Das ist einer der schönsten Orte, was die Proportionen angeht, die Situation in Paris selber, wo sich das befindet, die Geschichte, alles, was dort gemacht worden ist. Das war immer mein Traum,
sagt Luc Bondy. Für seine erste Inszenierung am Neuen Haus hat er Legenden auf die Bühne geholt. Die Filmschöne Emmanuel Seigner, Madame Polanski und das Filmbiest Bruno Ganz. Er spielt Französisch. Dazu eine ganze Reihe französischer Schauspielstars, vom großen alten Pascal Grégory bis zu dem hinreißenden jungen Micha Lescu. Le Retour, wie das Stück auf Französisch heißt, ist auch eine Heimkehr für Bruno Ganz. Seit Jahren tritt er damit zum ersten Mal wieder im Theater auf. Und wenn er jetzt nach Zürich kommt, so kehrt er auch zurück in seine Heimatstadt und im Schauspielhaus auf die Bühne, wo er als junger Mann das Theater neu erfinden wollte. Bruno Ganz spielt in Pinters Stück einen Familientyrannen, Micha Lescu seinen ungeratenen Sohn und wie sich der Alte, der Abrackert, und der Junge mit ein paar flapsigen Einwürfen, einem szenischen Fingerschnipsen sozusagen, alles auf den Kopf stellt, das hat große Klasse. Zum Beispiel, wenn der Alte kocht und niemand es wirklich schätzt. Es ist eine heruntergekommene Männerminage, die der englische Dramatiker Harold Pinter Mitte der 60er Jahre entwarf. 4 Männer aus 2 Generationen, da platzt nun ein Sohn herein, der ausgewandert ist. Er kehrt zurück, und zwar, das ist das Entscheidende, mit seiner Frau. Da gibt es aufs Mal eine Frau in der Männerwirtschaft, da gibt es aufs Mal Fronten. Pinter konfrontiert die triebhafte Aggressivität der einen mit der Aggressivität der anderen, den Sadismus der Männer mit dem Sadismus der Frau. Dann geht's rund.
Pinter hat sozusagen ein vollkommen konzentriertes Universum gemacht. Da geht es um Macht, mit welcher Lust sie sich gegenseitig fertig machen. Es ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft in einer Familie. Und da die Gesellschaft nun wirklich sehr maskulin ist, ist es ein guter Mikrokosmos.
Pinter versammelt nüchtern Figuren und schickt sie in den Boxring des Alltags. Luc Bondy geht ungemein feinhörig in die psychologische Tiefe der Figuren. Vielleicht ist die Kombination nicht ideal. Vielleicht müsste bei Pinter das Unheimliche gerade daraus entstehen, dass die absurden Handlungen der Figuren eben nicht mit plausiblen Geschichten erklärbar sind. Da gibt es bei Bondy ein zu viel an Erklärung. Aber dieses zu viel für sich betrachtet ist hinreißend. Luc Bondys feingestrickten Theatergeschichten zuzuschauen ist immer ein großer Genuss.
Eindrücke von Kulturredaktor Andreas Gloy. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 unter SRF Musikwelle oder auf dem Internet srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.